Die Phönizier haben das Geld erfunden. Aber warum so wenig? Johann Nestroy.
Nestroys ironischer Stoßseufzer bringt die 7000-jährige Krise des Menschen im Umgang mit dem Geld auf den Punkt. Es lässt sich vermehren und ist trotzdem immer zu wenig. Seit die griechischen Stadtstaaten mit der Prägung von Gold- und Silbermünzen begonnen haben, hat sich daran nichts geändert. Im Hinblick auf die aktuelle Finanzkrise hätte Nestroy das Problem wohl umgekehrt formuliert. Die modernen Phönizier an der New Yorker Wall Street, in der City of London und anderswo haben das Geld vernichtet. Aber warum so viel?
Februar 2009. Die amerikanische Nachrichtenagentur Bloomberg gibt die weltweiten Verlustabschreibungen der Banken und Versicherungen in den letzten zwei Jahren bekannt. 1.116 Milliarden Dollar.
Während die verlorenen Milliarden noch immer gezählt werden, steht das Geld vor uns, als ob ihm nichts geschehen wäre. Als universaler Mittler in den Komfortzonen der globalisierten Welt. Nicht das Geld steckt in der Krise, nur der internationale Finanzmarkt und seine Akteure, große wie kleine. Geld regiert die Welt, auch wenn jetzt weniger da ist.
April 2009. Der Internationale Währungsfonds veröffentlicht die Verluste der Banken in den USA, der Eurozone und Großbritannien. 844 Milliarden Dollar.
Ich schulde viel, ich habe nichts. Den Rest hinterlasse ich den Armen. François Rabelais.
Zwar haben die Casino-Kapitalisten vorgeführt, was bereits die Legende von König Midas erzählt, in einer Welt der Wertpapiere verhungert man ebenso wie in einem Reich aus purem Gold. Auch für modernes Finanzvermögen gilt, man kann es nicht essen. Dafür kann aber Geld, dieses Versprechen erschüttert keine Finanzkrise, alles andere.
Geld ist der universale Mittler.
Der österreichische Autor Robert Menasse.
Es kann alles sein, es kann sich in alles verwandeln, nicht nur in Waren und Gegenstände. Geld kann sich verwandeln in Jugend, Geld kann sich verwandeln in Gesundheit, Geld kann sich verwandeln in Schönheit. Wenn ich kein Geld habe, kann ich nicht in bestimmten Situationen nicht zum Arzt gehen, kann meine Gesundheit nicht kaufen. Ich kann keine Schönheitsoperationen kaufen, kann keine Schönheit kaufen und kann keine Jugend kaufen. Es ist buchstäblich alles. Das hat der Marx glänzend beschrieben. Es ist der universelle Joker. Geld ist sozusagen das abstrakt Allgemeine des universalen Reichtums. Und trotzdem ist es in jeder konkreten Summe auch wieder nur endlich. Und deswegen ist es nie genug.
Ich bin hässlich, aber ich kann mir die schönsten Frauen kaufen. Also bin ich nicht hässlich. Denn die Wirkung der Hässlichkeit, ihre abschreckende Kraft, ist durch das Geld vernichtet. Ich bin geistlos, aber das Geld ist der wirkliche Geist aller Dinge. Wie sollte sein Besitzer geistlos sein? Ich, der durch das Geld alles, wonach ein menschliches Herz sich sehnt, vermag, besitze ich nicht alle menschlichen Vermögen? Verwandelt also mein Geld, nicht alle meine Unvermögen, in ihr Gegenteil? Karl Marx.
Das Geld bringt noch das Gegensätzlichste und Widersprüchlichste in Verbindung. Es ist die Verbrüderung der Unmöglichkeiten. Es zwingt das sich Widersprechende zum Kuss. Das Geld ist das eigentliche Medium der Verwandlung und Verkehrung.
Es verwandelt die Treue in Untreue, die Liebe in Hass, den Hass in Liebe, die Tugend in Laster, das Laster in Tugend, den Knecht in den Herrn in den Knecht, den Blödsinn in Verstand, den Verstand in Blödsinn. Karl Marx.
Mai 2007. Die Schweizer Großbank UBS schließt ihren Hedgefonds Dillon Reed. Er hat bei Spekulationen mit Subprime-Krediten, die an Hausfinanzierer der amerikanischen Unterschicht vergeben wurden, 125 Millionen US-Dollar verloren.
All die mit Subprime-Krediten beliehenden Häuser sind immer noch da, aber das Geld ist weg. Sein Wertversprechen war nicht durch Gold, Edelmetalle, Öl, Grundbesitz oder das Bruttosozialprodukt der USA gedeckt. Womit die Ökonomie ein Problem hat, das macht das Geld über jede Krise hinaus omnipotent. Es ist durch sich selbst gedeckt, allein weil die Menschen daran glauben. Es funktioniert, weil es selbst auf Kreditierung angewiesen ist. Geld wird kollektiv beglaubigt, dadurch erhält es seine Geltung.
Karl-Heinz Brodbeck, Ökonom an der Hochschule für Politik in München.
Der Kern dessen ist das Vertrauen. Das Vertrauen in einen fiktiven Wert. Den fiktiven Wert, den man gemeinsam dadurch hervorbringt, dass man in Geld vertraut. Das ist leider die bittere Wahrheit oder das ganze Geheimnis des Geldes oder das, was ich dann eine Illusion nenne.
Aktien, Wertpapiere, Optionsscheine. Das Geld hat seine Materialität aufgegeben. Electronic Cash, Telebanking, High Frequency Trading. Finanztransaktionen werden digital und in Sekundenschnelle über den Computer abgewickelt. Geld und Datenfluss werden ununterscheidbar. Durch sich selbst gedeckt und entmaterialisiert, funktioniert das Geld als globusumspannendes Leitmedium immer besser. Nur Dagobert Duck badet noch in klingender Goldmünze.
Alle anderen Dinge haben einen bestimmten Inhalt und gelten deshalb. Das Geld, umgekehrt, hat seinen Inhalt davon, dass es gilt. Es ist das zur Substanz erstarrte Gelten, das Gelten der Dinge ohne die Dinge. Georg Simmel.
Das Geld hat ja keinen Inhalt. Es ist ja nur die Quantität. Die einzige Qualität des Geldes ist die Quantität. Das Einzige, was man am Geld mögen kann, ist mehr Geld. Und deshalb war es schon sehr, sehr früh ein typisches Beispiel für die menschliche Gier.
Das Geld hat eine positive Eigenschaft mit negativer Konnotation. Es ist charakterlos. Man kann mit ihm anstellen, was man will. Gerade diese Charakterlosigkeit markiert die Freiheit, die man sich vom Geld verspricht. So bekommt es den einzigen Sinn, ausgegeben zu werden, weil es keinen eigenen Wert hat. Deshalb stößt das Geld einen Dauerreflex nach Konsum an. Weil dem Konsum aber anthropologische Grenzen gesetzt sind, geht es vielfach um virtuelle Erfüllungen. Ein Wochenende in New York oder doch eher ein neues Mountainbike. Alles bleibt möglich, solange man Geld besitzt. Geld ist, wie der Spieler Dostojewski meinte,
geprägte Freiheit.
Geld ist Eröffnung von Freiheitsspielräumen.
Dirk Becker, Soziologe an der Zeppelin University in Friedrichshafen.
Das heißt, ich habe einerseits einen Wert in der Hand, den ich einsetzen kann für beliebige Zwecke, und andererseits mit diesem Wert in der Hand einen Zugriff auf die Fülle gesellschaftlicher Möglichkeiten. Damit gestaltet das Geld die Gesellschaft.
Geld bezaubert durch das, was die christliche Theologie Transsubstantiation nennt. So wie sich Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi verwandeln kann, so konvertiert sich das Geld in reale Werte.
Dies Metall lässt sich in alles verwandeln. Johann Wolfgang von Goethe.
Geld stellt, wie das der mittlerweile vergessene Soziologe Alfred Sohn Rethel mal genannt hat, tatsächlich eine Realabstraktion dar.
Der Philosoph Konrad Paul Liessmann.
Das heißt, es ist zwar etwas sinnlich Vorhandenes in der einen oder anderen Form, und gleichzeitig ist es etwas absolut Abstraktes in dem Sinne, als Geld ja selber alle denkbaren Werte repräsentieren kann, ohne in seiner unmittelbaren Präsenz, in seiner unmittelbaren Eigenschaft, jetzt als Geldschein oder auch als Ziffernkolonne am Bildschirm, auch nur einen einzigen Hinweis darauf zu geben, welchen Wert es annehmen kann oder welchen Wert es annehmen wird. Das heißt, man muss sich auch vorstellen, was das für eine kulturelle Abstraktions- und Denkleistung von Menschen war und ist, ja, die jedes Kind, das lernt, mit Geld umzugehen, von Neuem erbringen muss, tatsächlich sich zu denken, es gibt hier etwas, das alle konkreten Erscheinungen annehmen kann, aber keine dieser konkreten Erscheinungen auch tatsächlich ist.
März 2009. Das amerikanische Versicherungsunternehmen AIG gibt den Jahresverlust für das Jahr 2008 bekannt. 99,3 Milliarden Dollar, der höchste eines Unternehmens in der Geschichte.
Wenn ich irgendjemand Geld schulde, bin ich bereit, es zu vergessen, wenn er es auch tut. Errol Flynn.
Geld wirkt motivierend. Das kann man sogar nachweisen mit Geld, das man so kurz zeigt, dass man es gar nicht mehr sieht. Aber es geht ins System hinein und wirkt sofort motivierend. Das ist das eine. Geld wirkt belohnend.
Manfred Spitzer, Hirnforscher an der Universität Ulm.
Das Future Discounting, das gibt es auch schon im Scanner. Man kann den Leuten sagen, was hättet ihr lieber, irgendetwas jetzt oder mehr in einem Jahr? Und dann kann man gucken, wie stark bestimmte Areale im Gehirn aktiv werden. Da stellt sich eben heraus, dass die unmittelbare Belohnung stärker aktiviert als die Belohnung in einem Jahr.
Wenn der Kapitalismus, wie der Sozialphilosoph Walter Benjamin 1921 schrieb, eine Kultreligion ist, dann wird sie heute weniger verheimlicht und tritt augenscheinlich hinter der Maske harmloser Ökonomie hervor. Der kapitalistische Kult gilt dem Fetisch der Ware, die gegen Geld getauscht wird. Dieser Kult kennt keinen Feiertag, auch wenn die Ladenschlussgesetze sich noch dagegen zu sträuben versuchen. »In God we trust«, steht auf dem Dollarschein geschrieben, »wir vertrauen auf Gott«. Das ist kultisches Branding. Diesem Dollarschein soll man vertrauen, gerade auch, wenn er weg ist. Das funktioniert wie mit der Abwesenheit Gottes. Auch er ist derjenige, der uns immer fehlt.
Religion ist immer dann gegeben, wenn Menschen nach möglichst einfachen Gewissheiten suchen. Das heißt nach Gewissheiten, die in den Komplexitäten, den Anforderungen, den Schwierigkeiten des aktuellen Lebens behauptet werden können, ohne an ihnen zweifeln zu müssen.
Der deutsche Soziologe und Kulturtheoretiker Dirk Becker.
Dummerweise, muss man fast sagen, dummerweise ist natürlich das Geld eine dieser trivialsten Gewissheiten, die man nennen kann, schlechthin. Weil an dem Geldschein, den ich in meiner Börse habe, solange ich nicht mit einer großen Inflation konfrontiert werde, ist schlechterdings nicht zu zweifeln. Ich werde ihn, solange die Währung Gültigkeit hat, für irgendetwas, und zwar für etwas, was ich mir vorstelle, ausgeben können. Das Geld hat diese Form der Gewissheit.
Das Geld wird zum Träger einer diesseitigen Utopie. Eine Verheißung, wie sie stärker nicht sein könnte. Wenn ich nur genug Geld habe, kann ich Schönheit, Bildung, Gesundheit kaufen. Eines Tages vielleicht sogar Unsterblichkeit, wie die Biotechnologie verspricht. Das Leben wird anders werden, wenn erst einmal genug Geld da ist. Leider ist jede konkrete Summe dann doch immer zu klein.
Das Glück, das mit Geld verbunden ist, funktioniert nur in der unmittelbaren Befriedigung der unmittelbaren sinnlichen Bedürfnisse des Menschen. Je abstrakter die Bedürfnisse werden, umso weniger sind sie mit Glück verbunden.
Robert Menasse, Schriftsteller.
Das funktioniert so wie in dem Mickey Mouse Heft, wo der Dagobert Duck, die reichste Ente der Welt, dem Donald die Möglichkeit gibt, einmal eine Woche zu verbringen, ohne aufs Geld schauen. So, er kann sich aus dem Geldspeicher bedienen und kann also einfach prassen, ja? Und dann sagt er, dann kann ich ja so viel Duckenburger Sprudelwasser trinken, so viel ich will. Und er kommt drauf, dass ihm nach der 20. Flasche das einfach keinen Spaß mehr macht.
Wer gesagt hat, für Geld könne man kein Glück kaufen, wusste eben nicht, wo man einkaufen muss. Gertrude Stein.
Du kannst dich niedersaufen mit 10 Flaschen Bier, aber es macht dich nicht mehr glücklicher. Du kannst dann nicht sagen, aber jetzt habe ich so viel Geld, jetzt trinke ich 100 Flaschen Bier. Dann ist man tot. Es gibt eine Grenze im sinnlichen Leben, die ist durch die Vergrößerung des abstrakten Reichtums nicht mehr als größere Glückserfahrung denkbar.
Geld, das man zur Verfügung hat, weckt Träume und Fantasien im Konsumenten, gerade solange er es nicht ausgibt. Der britische Konsumsoziologe Colin Campbell hat in diesem Zusammenhang von einer romantischen Ethik des Konsums und einem imaginativen Hedonismus gesprochen. Weil alles, was man mit Geld erwerben kann, letztlich hinter diesen Träumen und Fantasien zurückbleibt, führt der Kauf ständig zur Enttäuschung. Die Folge ist der Aufbau neuer Illusionen und damit einer neuen Bereitschaft, Geld auszugeben und so weiter. Sehnsucht, Kauf, Desillusionierung, neue Sehnsucht. Das ist das Hamsterrad, in dem sich der geldgesteuerte Konsument bewegt.
Mit Geld kann man sich kein Glück kaufen, aber es bringt einem eine angenehme Form des Elends. Spike Milligan, irischer Komiker, Schauspieler und Schriftsteller.
Verluste der österreichischen Finanzinstitute stand Februar 2009. 900 Millionen Euro.
Jede Zahlung zielt auf die anschließende. Dabei geht es nicht nur ums Haben oder um Bedürfnisse, sondern auch um eine besondere Form von Kommunikation, das Bezahlen. Weshalb sich Geschäftsleute bei innerbetrieblichen Bilanzen nicht für die absolute Kapitalgröße einer Firma, sondern für den Cashflow interessieren. Die dynamisch sich verändernde Flussgröße aus Gewinn, Abschreibungen und Rückstellungen.
Wenn wir in einer Welt leben, wie in unserer gegenwärtig vollständig global vom Geld durchdrungenen Gesellschaft, dann können wir überhaupt nur teilnehmen an der Gesellschaft, wenn wir Geld besitzen.
Der deutsche Ökonom Karl-Heinz Brodbeck.
Geld ist eine Schranke. Und wir kommen nur über die Schranke, wenn wir eine Eintrittskarte haben. Also muss jeder zunächst mal nach dieser Eintrittskarte streben. Kurz, jeder muss nach Geld streben, damit wir am Marktleben, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Und wenn sich dieses Moment etwas verselbstständigt, dann wird daraus die entfaltete Geldgier in all den verschiedenen Formen, die wir historisch beobachtet haben, bis zum Schluss die Raserei an den Finanzmärkten.
September 2008. Das von deutschen Auswanderern 1850 gegründete US-Finanzinstitut Lehman Brothers stellt einen Insolvenzantrag. Die Schulden betragen 613 Milliarden Dollar. Es findet sich kein Käufer.
Um sich in der Welt zu orientieren, genügt der Blick auf den Preis. Er ist die härteste Information. Es gilt die Regel, beobachte die Preise. Geld managt das Chaos der Welt, in der alles seinen Preis hat. Es modelliert die unbekannten Gefahren der Zukunft.
Geld steht für Sicherheit, steht für Absicherung, für Vorsorge.
Erich Kirchler, Wirtschaftspsychologe an der Universität Wien.
Geld steht aber auch für Macht, für Potenz, für Status, bis hin zu Erotik. Geld kann also eine Anziehungskraft ausüben, die weit weg ist von den wirtschaftlichen Funktionen.
Geld ist Zeit. Jeder Geldschein, der nicht ausgegeben wird, stellt einen Wechsel auf die Zukunft dar. Der Sparer macht die Gegenwart zur Zukunft, der Kreditnehmer die Zukunft zur Gegenwart. Geld regelt unser Verhältnis zur Zeit. Es zu verdienen bedeutet konzentrierte Zukunftsvorsorge, modern gesagt Trading in Futures. Wer Geld hat, weiß zwar auch nicht, was kommt, aber er kann abwarten.
Das Geld funktioniert ja überhaupt nur in dieser Dimension der Zeitlichkeit.
Konrad Paul Lissmann, Philosoph.
Geld als Tauschmittel besagt ja, jetzt ist es Geld und in naher oder ferner Zukunft wird es ein Gebrauchsgegenstand geworden sein. Wenn man nur Geld hat, hat man nichts außer Geld. Aber gleichzeitig weiß man, wenn man Geld hat, immer vorausgesetzt, das Geld behält seine Gültigkeit, hat man in Zukunft irgendetwas anderes. Vielleicht nicht alles, da braucht man sehr viel Geld, aber immerhin etwas.
Geld kann mehr werden, allein durch das Verstreichen von Zeit. Es wirft Zinsen ab. Dass es dabei vielleicht nicht mit rechten Dingen zugeht, ist ein jahrhundertealter Verdacht, der den Siegeszug des Geldes nicht zu stoppen vermag. Dieses Unbehagen am Geld reicht von Aristoteles über das christliche Zinsverbot und Shakespeares Kaufmann von Venedig bis zu Silvio Gesells Schwundgeldalternative und aktuellen Versuchen, lokale Komplementärwährungssysteme ohne Zins einzuführen. Doch Geld besticht eben durch seine Prozessform. Stets geht es um das Mehr, und das Streben danach ermöglicht eine solide Letztorientierung im Leben. Da wundert es kaum, dass Millionäre weiterarbeiten, anstatt sich auf ihrem Reichtum auszuruhen.
Der deutsche Soziologe und Kulturtheoretiker Dirk Becker.
Im Moment vermutet man, dass drei Dinge, wenn sie ausfallen würden, zum Tod von 90% der Menschheit in 1 bis 2 Wochen führen würden, nämlich der Ausfall des Geldes, der Ausfall der Energie und der Ausfall der Antibiotika. Von diesen drei Dingen hat sich die moderne Gesellschaft in einem Ausmaß abhängig gemacht, wie es riskanter gar nicht sein kann. Das Geld ist möglicherweise darunter sogar fast der wichtigste, weil das Geld ja nicht nur mir persönlich dabei hilft, mein kleines Leben zu fristen, indem ich mir dann halt die Dinge kaufen kann, die ich brauche, sondern ohne das Geld gäbe es nichts von all der Verteilungsmaschinerie, die wir Industrie nennen. Der Apparat würde von heute auf morgen zusammenbrechen. Und bis wir wieder herausgefunden hätten, wie wir das naturalwirtschaftlich, also im direkten Austausch von notwendigen Gütern, miteinander machen könnten, wäre vermutlich 90% der Menschheit tot. Und mit den restlichen 10% könnte und müsste man dann auch wieder Naturalwirtschaft betreiben.
Geld genügt als Inbegriff aller menschlichen Motive. Und oft wird anderes gar nicht mehr honoriert. Selbst der Hungrige verschmäht die warme Suppe, wenn er stattdessen einen Euro bekommt. Zwischenmenschlichkeit kann auf dem freien Markt schlecht Fuß fassen. Gerade deshalb funktioniert das Geld so reibungslos. Es entlastet vom menschlich allzu menschlichen. Wo Geld regiert, bleibt uns der Terror von nackter Gewalt erspart. Die monetäre Habsucht zähmt die anderen Leidenschaften des Menschen. Auf die Liebe zum Geld ist diesbezüglich Verlass.
Ende April 2009. Der Internationale Währungsfonds erhöht seine Prognose der Abschreibungsverluste auf US-basierte Finanzpapiere von 2,2 auf 2,7 Billionen Dollar und veröffentlicht erstmals eine Schätzung für die Gesamtverluste in den USA, Europa und Japan. 4 Billionen US-Dollar.
Nur Leute, die ihre Rechnung bezahlen, brauchen Geld. Und ich bezahle meine nie. Oscar Wilde.
Man kann's Geld tatsächlich abschaffen. Es ist möglich, allerdings nur durch nackte Gewalt.
Karl-Heinz Brodbeck, Ökonom an der Hochschule für Politik in München.
Indem man ein reines Zwangssystem macht mit Arbeitsverpflichtung und mit fest vorgeschriebenen Bedürfnissen, also eigentlich das Bild, das die Bolschewiki in Russland vor Augen hatten. Allerdings selbst dort musste man zurückkehren zu einer Rechnungseinheit. Ja. Da hat man dann einfach das Wörtchen sozialistisch davor gesetzt und Stalin hat dann plötzlich das sozialistische Wertgesetz erfunden. Das war ein völliger Blödsinn, das war nur eine teilweise Rückkehr zum Geld. Also Geld kann man aufheben, das muss man sagen. Wir haben leider die Erfahrung machen müssen, aber das geht nicht ohne totalitäres Gewaltsystem.
Man kann Messen lesen lassen, aber nicht das Seelenheil kaufen. Man kann Wissenschaft subventionieren, aber die Wahrheit hat keinen Preis. Man kann Menschen schmieren, aber keine Freundschaft kaufen. Und man kann Erotik kaufen, aber nicht Liebe. Die unkäuflichen Zonen auf diesem Planeten sind rar. Außerhalb dringt das Rechnen mit und das Denken in Geld in jede Ritze und bedeutet dort vor allem eines: Macht. Und diese wird vermutlich auch bei den Phöniziern der Zukunft gelten.
Es gibt Zonen, in denen das Geld an Bedeutung verliert. Das mag die Liebe sein, das mag der Hass sein.
Konrad Paul Lissmann.
Vielleicht ist der einzig wirklich nicht käufliche Mensch der, der aufrichtig hasst. Ja, den können es nicht bestechen. Aber wenn jemand wirklich nicht abgrundtief hasst, sondern nur ein bisschen böse ist, kann ich ihn durch Geld besänftigen. Wir wissen es. Ja. Wenn jemand mich nicht wirklich mag, ja, aber ich trotzdem ein großes Interesse an ihm habe, kann man sich durch Geld, wenn nicht Liebe, aber dann doch eine bestimmte Form von erotischer Zuneigung kaufen. Auch das wissen wir.
Nichts ist so sicher geschützt, dass es nicht mit Geld erobert werden kann. Cicero.
Die Welt als Casino. Eine kleine Geldphilosophie in der großen Krise.